Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Annette, die sich selbst so vorstellt. Ich bin Dreifachmama, Ehefrau, sportbegeistertes Wesen, Hausbesitzerin, Vegetarierin mit Schokoliebe, Grundschullehrerin mit Herz, Vollblutautorin und Krebsbloggerin. Liebe Annette, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Franziska. Ja, schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
In den Worten, mit denen du dich selbst beschreibst, kommt ja das Wort Krebs erst ganz hinten an letzter Stelle. Das finde ich persönlich sehr schön, denn ich finde, damit zeigst du, ja, was dich vor allem ausmacht. Und das ist bei weitem nicht nur in Anführungszeichen die Krebserkrankung. Heute soll es aber hier im Podcast eben doch um das Thema Krebs gehen. Und da denke ich, hast du ja genau wie jeder andere auch eine ganz eigene Geschichte zu erzählen. Vielleicht kannst du einfach mal am Anfang starten.
Ja, kann ich gerne machen. Dann starte ich mal im Oktober 2020, als ich bei einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung bei meinem Gynäkologen war, die aufgrund von Corona, also es muss ich wirklich kurz einschieben, aufgrund von Corona hätte ich diese im, weiß ich nicht mehr genau, März, April gehabt und wegen der Lockdown-Zeit und so weiter hatte ich diesen Vorsorgetermin verschoben, was glücklicherweise tatsächlich für mich sich als gut herausstellen sollte, denn bei dieser Vorsorgeuntersuchung im Oktober wurde eben eine Mini-Auffälligkeit im Ultraschall in meiner rechten Brust entdeckt. Der Gynäkologe meinte eventuell eine Zyste, aber er möchte mich zur Sicherheit bitte bitten, das überprüfen zu lassen. Und es standen tatsächlich die Herbstferien vor der Tür und ich dachte, cool, da sind die Kinder recht leicht betreut. Weil mein Mann irgendwie Homeoffice-mäßig zu Hause war, mache ich gleich einen Termin aus, ging in die Klinik, hatte eine Mammographie. Und so belustigt, wie ich das jetzt hier erzähle, so ging es mir damals auch. Ich habe das alles einfach irgendwie gemacht. Ich ging zur Mammographie, wusste eigentlich gar nicht richtig, was los ist. Die Ärztin sagte, ja, da ist tatsächlich eine Auffälligkeit, sie kann es aber nicht so richtig erkennen. Kommen Sie doch bitte noch zu einer Biopsie. Ich dachte wieder, cool, Herbstferien, da komme ich doch gleich irgendwie übermorgen. War dann bei dieser Biopsie und sie meinte dann, ja, melden Sie sich in ein paar Tagen dann nochmal wegen des Ergebnisses. Ich ging raus und ich ging mit meinem Mann und den Kindern damals ins Kino und irgendwie war für mich die Sache abgeschlossen. Und hätte eine Freundin mich dann nicht ein paar Tage später daran erinnert, du hattest doch einen Termin in der Klinik, ruf da mal an, was ist da eigentlich rausgekommen? Ja, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit dir sprechen, denn als ich dann die Ärztin anrief, meinte sie, Frau Holl, kommen Sie doch bitte mal in die Klinik, wir müssten da was besprechen. Und ja, sie begrüßte mich dann im Prinzip mit den Worten, Frau Holl, Sie haben einen kleinen Brustkrebs, genau, der stellte sich als hormonpositiver Brustkrebs raus, HER2 positiv, genau.
Aber du hattest bis dahin noch nichts in deiner Brust ertastet, also du hast dich ganz normal gefühlt und ja, das war für dich sehr überraschend, oder?
Es war mega überraschend, ich habe überhaupt nichts ertastet, ich habe überhaupt nichts erfüllt. Nein, also der Tumor war auch wirklich so mini, mini, mini klein, dass man ihn nicht wirklich ertasten hätte können zu diesem Zeitpunkt. Also deshalb war eben meine lange Vorgeschichte mit des Verschiebens des Termins, weil ich glaube, der wäre einfach vorher entweder nicht da gewesen oder noch mini, mini, mini kleiner gewesen. Man hätte ihn nicht entdeckt. Also es war wirklich ein glücklicher, in Anführungszeichen, Zufallsfund. Mhm. Denn er war zwar mini, mini, mini klein, aber wurde mit dem Komplettprogramm Chemo, Bestrahlung, Antihormontherapie, Antikörpertherapie behandelt.
Hm, krass. Also dann bist du zumindest ja eine von den Frauen, die in dieser Vorsorgeuntersuchung ja sozusagen, war das deine Lebensrettung, wenn man so möchte, ne? Weil viele andere Frauen erzählen ja, dass sie den Tumor tasten und in der Vorsorgeuntersuchung noch nichts erkannt wurde. Also du bist dann quasi ein absolutes Beispiel dafür, dass man doch wirklich zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollte.
Ja. Ja, ja. Und ist mir auch ein Riesenanliegen, das hier gleich am Anfang zu sagen. Geht zur Vorsorge, geht zur Vorsorge. Wie gesagt, ich könnte hier nicht sprechen, wenn ich nicht bei dieser Vorsorge gewesen wäre. Ich war auch immer bei meinen Vorsorgeuntersuchungen. Das war wohl wahrscheinlich die erste, die ich verschoben hatte, was jetzt im Nachhinein glücklich war. Aber geht zur Vorsorge.
Du hast gerade schon gesagt, dass trotz, dass dein Tumor so klitzeklein war, bei dir das Komplettprogramm durchgezogen wurde. Wie ging das dann weiter? Du hast diese Diagnose erhalten und war dir dann immer noch, naja, also hast du das trotzdem nicht ganz so schwer genommen oder hat sich dann an deiner Einstellung da was geändert, nachdem die Ärztin mit dir gesprochen hat?
Ich habe das eigentlich überhaupt nicht kapiert. Also ich hatte drei Gedanken. Krebs geht doch jetzt irgendwie nicht. Mein Mann, meine Kinder, zudem meine Eltern, die meinen Sohn bei einem tragischen Unfall verloren hatten. Ich dachte, nee, Krebs geht doch jetzt irgendwie nicht. Ich kann jetzt nicht sterben. Und gleichzeitig dachte ich, Krebs passt nicht zu mir. Also ich habe es nicht wirklich realisiert, was eigentlich los war. Ich wusste definitiv auch nicht, sage ich mal, wie krank sein irgendwie geht. Ich habe nicht richtig kapiert, was los ist. Ich ging raus, habe meinen Mann angerufen und gesagt, ich habe Krebs. Und der zweite Anruf galt dann meiner Schulleiterin, der ich sagte, ich kann jetzt morgen erstmal nicht kommen, ich habe Krebs. Ich glaube, das zeigt ziemlich deutlich, wie es mir irgendwie ging. Ich habe 0,0 verstanden eigentlich, um was es ging und gleichzeitig doch kapiert, dass es ziemlich krass eigentlich um mein Leben ging. Mhm.
Ich denke mal, du hast vorher ja bestimmt auch, also bevor du die Diagnose bekommen hast, ein sehr bewegtes Leben gehabt, oder? So mit drei Kindern zu Hause und dann bist du ja auch Lehrerin. Das heißt, du hast immer viel Action um dich rum, oder?
Ja, also mein Leben war auch wirklich bis zu diesem Zeitpunkt, es ist jetzt auch schnell, aber es war bis zu diesem Zeitpunkt wirklich trubelig, mega schnell. Mhm. Also eben drei Kinder, ich bin Lehrerin, wir hatten 2019 ein Haus gebaut, also ich 2019 ein Haus gebaut, dann Ende Dezember 2019 eingezogen, erster Lockdown 2020 März, dann darin auch erlebt und dann kam irgendwie im Herbst, Winter dann dieser Krebs dazu. Also der kam wirklich in einem sehr schnellen, trubelig vollen Leben mitten hinein, ja.
Und du hast ja auch gesagt, du wusstest gar nicht, wie krank sein ist, ne? Also du warst wahrscheinlich vorher auch fit und eher selten krank, oder?
Ja, also ich krank sein an sich kenne ich nicht. Also ich war im Prinzip, als Kind wurde ich mal angefahren und war kurz in der Klinik und ich hatte mal einen Blinddarmverdacht. Das war eigentlich so meine Berührungspunkte mit Klinik plus drei Kaiserschnitte. Also die hatte ich auch in der Klinik. Ich hatte einen Notkaiserschnitt, aber ansonsten krank sein im Sinne von im Bett liegen oder auch Grippe oder Erkältung oder so, kannte ich nicht.
Ja, und dann so eine Diagnose. Und das ist ja was, was ja wie so ein Stoppschild oft wirkt, ne?
Ja, extrem.
Wie ging das denn weiter bei dir, nachdem du also mit der Ärztin gesprochen hast und die ersten Anrufe getätigt hast? Ging das alles schnell los, dass du dann die Therapie so starten konntest? Oder hat das noch ein bisschen gedauert in der Zeit, ja, wo du quasi so wieder in Luft gehangen hast?
Nee, das ging tatsächlich alles ruckzuck. Also ich hatte dann Ende November schon meine Operation.
Ah, okay, das wurde bei dir zuerst gemacht? Also du wurdest erst operiert?
Ja, ich wurde zuerst operiert. Ich weiß, dass es oft andersrum gemacht wird. Bei mir wurde der Tumor entfernt. Und dann startete ich praktisch zeitgleich mit dem kompletten Lockdown in die Chemotherapie.
Ach Gott, du Ärmste.
Also niemand durfte das Haus verlassen, aber ich durfte mit dem Taxi durch die Welt düsen. Genau, also ich hatte dann wirklich von Mitte Dezember an die Chemotherapie. Und im Anschluss an die kam dann die Bestrahlung und ja, also das lief eigentlich alles sehr schnell, ja.
Wie alt warst du denn zu der Zeit und wie alt waren deine Kinder?
Ich war gerade 41, also im Dezember wurde ich dann ein, genau. Meine Jüngste war 2,5, mein Sohn war 8,5 und die Große war demnach 10,5, also...
Also hast auf jeden Fall, genau. Ja, mit Kindern zu Hause und so, hier ging der Trubel ja weiter, ne? Also ich kann mich erinnern, ich habe ja auch 2 Kinder und zu Corona-Zeiten waren wir alle zu Hause und haben zu Hause Schule gemacht und so. Also das war, für viele war es sehr, sehr anstrengend. Ich kann sagen, ich fand es auch irgendwie schön, weil ich so viel Zeit mit den Kindern hatte. Aber wenn dann noch so eine Erkrankung dazukommt, stelle ich mir das auch sehr herausfordernd vor.
Es war mega herausfordernd. Wie gesagt, Homeoffice, mein Homeoffice, die 2 Großen hier mit Homeschooling, die Kleine zu Hause. Es war bei uns so ein Für und Wider. Also einerseits war es, uff, alle hier in diesem Haus. Andererseits war es aber auch zum einen natürlich für mich immunsystemtechnisch ein mega Schutz, weil alle Leute mit Mundschutz rumliefen. Und es war, glaube ich, auch für meine Kinder ein Stück weit eine gute Insel sozusagen, weil sie nicht dieses, ich musste mich ja nicht irgendwie bei einem Elternabend oder bei sonstigen Aktivitäten großartig präsentieren, in Anführungszeichen. Also Glatze und so war hier zu Hause natürlich easy und auch Beanie und ich war auch offen mit der Geschichte, aber ich glaube, es war rückblickend gerade für die Große auch angenehm, dass es hier so zu Hause stattfand. Ob es für mich immer so angenehm war, natürlich im Chemo, Schlaf zu liegen und gleichzeitig die Flötenklänge zu hören, die da online irgendwie mit der Lehrerin abgeflötet wurden, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es war für uns als Familie eine herausfordernde Zeit, die aber durchaus auch, so blöd sich's anhört, auch gut war.
Ja, hat ja auch so ein bisschen Schutz geboten, das kann ich mir vorstellen. Wie ging das dann weiter? Du hast jetzt also gesagt, du hast erst die Operation bekommen, dann die Chemotherapie. Wann warst du denn mit der Akuttherapie durch? Oder kam da noch eine Bestrahlung dann?
Ja, nach der Chemo kam auch noch eine Bestrahlung und ich war dann auch weiterhin noch in der Antikörpertherapie. Also ich war im Prinzip dann zum Schuljahresbeginn im 2021 war ich auch wieder fit und bin dann tatsächlich auch mit ein paar Stunden direkt wieder in die Schule zurückgegangen. Die Antikörpertherapie, die lief dann noch weiter bis, weiß ich nicht mehr, Frühjahr 22. Und dann habe ich den Port entfernen lassen und seitdem bin ich auch noch, also ich bin weiterhin noch in der Antihormontherapie. Ich nehme Tamoxifen und ich bekomme jetzt seit einem Jahr auch noch 3-monatlich Trenantone, eine Spritze.
Und wie geht's dir damit jetzt? Also bist du so weit wieder hergestellt? Fühlst du dich wieder in deiner Kraft?
Das ist immer eine spannende Frage. Ich glaube, ich war davor schon wuseliger als teilweise andere. Ich bin weiterhin noch sehr wuselig. Ich mache immer noch täglich Sport. Ich bin immer noch mega aktiv. Ich bin immer noch sehr kräftig. Ich glaube, das liegt so im Auge des Betrachters. Ich für meinen Teil nehme schon Dinge in meinem Körper wahr. Ich habe weiterhin noch Schmerzen in den Händen oder ich habe Gelenkschmerzen. Ich habe Probleme irgendwie mit der Sehstärke. Also ich habe durchaus weiterhin noch Dinge, die auch nicht so angenehm sind. Und was mir vor allem mehr zu schaffen macht, also jetzt Kraft im Sinne von körperlich, würde ich sagen, bin ich sehr kräftig. Kraft im Sinne des Geistigen. Also ich habe immer wieder solche Tage, da, die nenne ich so Watte im Kopftage. Da bin ich nicht richtig da. Also da bin ich so irgendwo abgetriftet. Alles ist so ein bisschen gedämpft, sowohl optisch als auch vor allem von den Geräuschen. Da habe ich auch vermehrt solche Wortfindungsstörungen. Also da tut es mir dann wirklich leid, wenn Schüler vor mir sitzen und ich schaue sie an und denke, du bist ein liebes Kerlchen, aber mir fällt heute dein Name nicht ein. Also das ist so was, was für mich Schwäche ist, mit der ich mich auch schwer tue.
Lass uns mal nochmal darauf zu sprechen kommen, wie das war, als du in der Akuttherapie gesteckt hast. Du hast gesagt, du hast 3 Kinder zu Hause gehabt, 1 davon noch sehr klein. Hast du mit deinen Kindern darüber gesprochen? Also in der Chemotherapie wird man es dir ja auch angesehen haben, dass du krank bist. Wie hast du das denn kommuniziert?
Ich habe mit jedem Kind einzeln mich unterhalten. Mit meiner großen Tochter bei einem Spaziergang irgendwie mit Ziel Bäcker, bei dem sie dann irgendwie ein süßes Teilchen bekam, weil ich bei ihr wusste, dass bei ihr musste ich so am einfach weil sie so an dieser Schwelle 5. Klasse und wie fühle ich mich und so weiter, also da wollte ich das so in Bewegung machen und nicht so hier im Haus, wo sie vielleicht dann irgendwie nicht ausbrechen hätte können, wenn sie hätte wollen. Also der habe ich es in einem Gespräch auf dem Spaziergang mitgeteilt, auch relativ klar gesagt, was Krebs bedeutet. Meinem Sohn, damals in der dritten Klasse, habe ich es irgendwie, der kommt abends einfach, kam auch oder kommt immer noch zum ins Bett bringen, den habe ich es auch in einem Gespräch so mitgeteilt, auch relativ klar. Und der hatte auch gleich dann konkrete, im Vergleich zur großen Schwester, die das mehr oder weniger abgehakt hat, in Anführungszeichen. Also sie hat keine Nachfragen gestellt, sie hat es abgehakt im Sinne von, ja, wirst du wieder, machst du jetzt die Behandlung, wirst du wieder gesund? Und ich habe gesagt, ich tue alles dafür, dass ich gesund werde. Und mein Sohn hat wirklich konkret nachgefragt, ja, wie funktioniert das, wie kommt die Medizin in dich rein? Fand ich damals sehr spannend zu sehen, wie er anders reagiert hat. Mm-hmm. Und bei der Jüngsten, die war ja damals wirklich noch sehr klein, da habe ich einfach gesagt, die Mama hat was in der Brust, was irgendwie raus muss. Und ich habe es auch Krebs genannt. Für sie war aber, wie ich dann rückblickend kapiert habe, eigentlich der Port. Also man hat bei mir den Port, der stand ziemlich raus. Das war für sie mehr oder weniger der Krebs. Weil sie natürlich auch durch Corona, ich konnte meine Kinder nie mitnehmen mal und ihnen die Chemoambulanz zeigen oder sie durften mich ja auch in der Klinik nicht besuchen. Also ich musste das ja alles alleine machen. Hm. Und deshalb habe ich im Nachhinein auch gemerkt, dass vor allem die Kleine gar nicht richtig kapiert hat, was das eigentlich bedeutet. Also ich habe mir auch mal überlegt, ob sie vielleicht denkt, die Mama fährt mit dem Taxi weg und da sitzt ein Krebs drin und sie kommt zurück. Also für sie war das ja, die Mama fährt mit dem Taxi weg und kommt wieder und schläft dann und hat plötzlich keine Haare. Aber ich habe es auf jeden Fall offen kommuniziert und ich habe es auch damals, ich meine, es war ja Corona-Zeit, man hatte ja eh nur wenig Kontakt. Ich habe es auch den engsten Freunden, also jedes Kind hatte auch noch Kontakt zu einer Person irgendwie, denen habe ich es auch gesagt. Ich habe auch meine Schülerinnen während der Chemo und auch nach der Akuttherapie tatsächlich mal besucht. Ich finde, man kann da schon sehr sensibel und offen mit Kindern auch drüber sprechen. Sollte es meiner Meinung nach auch. Hm.
Ja, das denke ich auch. Ganz spannend, da fällt mir dazu ein, ich habe ja bei mir hier im Fotostudio natürlich auch die Bilder hängen von den Frauen, also insbesondere vom Fotoevent, also wo man das einfach den Frauen ja auch ansieht, ne, mit Narben am Körper und so weiter. Und da gibt es Kinder, die ja ganz normal zum Fotografieren kommen, mit ihren Eltern natürlich, die davor stehen bleiben und da wirklich Fragen haben. Und es gibt Kinder, die gucken kurz hin, stellen keine Fragen. Und es gibt auch Kinder, die sich gar nicht umgucken. Ich finde das so spannend, weil du hast das ja eben auch gerade erzählt, ne, dass die Kinder so unterschiedlich darauf reagieren. Und ja, das ist dann auch sehr interessant für mich zu sehen, wie die Eltern auf diese Fragen antworten. Also da gibt's ja die sagen, ach na ja, die sind krank. Thema abgehakt, ne? Und es gibt aber auch die dann irgendwie doch versuchen, das kindgerecht den Kindern zu erzählen, dass es da eine Krankheit gibt, die Krebs heißt. Also, weil ich meine, das trifft ja super viele Leute und ich glaube, du kannst ja auch den Kindern sowas gar nicht verheimlichen. Also gerade nicht, wenn du selbst betroffen bist, deinen eigenen Kindern, ne?
Nein, auf keinen Fall. Und ich finde, man sollte das auch nicht verheimlichen, weil es ging bei mir ja zum Glück. Ich klopfe jetzt nicht auf den Tisch wegen des Geräusches, aber es ging bei mir zum Glück gut und ich bin Stand heute auch weiterhin gesund, noch in Therapie, Antihormontherapie, aber ich bin gesund. Aber es hätte auch anders sein können und ich habe mich einfach von Anfang, also mir war einfach klar, wenn es blöd läuft oder wenn etwas passiert, wenn ich gegebenenfalls sterbe und ich hätte meinen Kindern nicht gesagt, was diese Krankheit bedeuten könnte, das wäre ja ganz schrecklich auch für meinen Mann gewesen. Also ich finde es schwierig, einen Krebs abzutun, als die Mama ist jetzt krank und die wird dann wieder gesund, weil leider haben wir das ja nicht in der Hand. Also ich finde, man muss ihnen das ja nicht so ganz krass sagen. Also ich thematisiere das tatsächlich auch immer wieder so in Gesprächen mit meinen Schülern oder dieses Wort Krebs, Krankheit, Krebs taucht ja auch immer wieder auf, wenn Schüler damit kommen. Ich fahre da eher so die Devise, man kann den Kindern so ehrlich wie möglich die Dinge sagen, aber man muss ihnen vielleicht nicht alle Dinge sagen. Aber die man ihnen sagt, die sollten einfach wahr sein.
Ja, und in dem Moment haben die Kinder ja auch die Möglichkeit nachzufragen, ne? Wenn sie da irgendwie mehr drüber wissen möchten.
Genau, und wenn sie es eben nicht möchten, dann möchten sie es nicht. Also ganz spannend finde ich bei uns tatsächlich, dass meine Tochter, die ist jetzt seit letzter Woche 16, dass bei ihr tatsächlich jetzt eigentlich noch viele Fragen auftauchen, beziehungsweise dass sie jetzt wohl erst so richtig versteht, was passieren hätte können.
Hm. Ja, du hast gesagt, du bist Grundschullehrerin. Das heißt, in der Schule hast du auch noch die kleinen Kinder. Und als du die besucht hast, gab es dann da Fragen? Also hast du da das Gefühl gehabt, dass die Kinder mehr darüber wissen möchten? Oder wird man dir ja auch noch angesehen haben, dass du gerade so eine schlimme Zeit durchmachst, oder?
Ja, also ich hatte beim ersten Besuch, das war irgendwie im Anschluss, das war während der Bestrahlungszeit, da hatte ich noch Beanie auf dem Kopf. Und dann kam ich nochmal zum Sommerfest. Da trug ich dann irgendwie schon Käppi, da waren schon ein paar Haare mehr auf dem Kopf. Es war unterschiedlich. Also ich muss sagen, dass ich auch der Schule gegenüber von Anfang an offen war. Also ich habe in einem Elternbrief den Eltern damals mitgeteilt, dass die Frau Holl jetzt ausfällt, tatsächlich wegen einer Brustkrebsdiagnose. Die Schülerinnen, die Lehrer, meine Kolleginnen, also alle wussten, warum ich fehle. Ich bin an einer sehr kleinen Schule hier im Schwarzwald, also wirklich knapp 40 Kinder. Mhm. Da war das für mich auch der denkbar logischste Weg, weil ich wollte irgendwelchen Gerüchten auch vorbeugen. Mhm. Und ich glaube, dieses Offensein war auch in dem Hinblick gut. Also ich habe auch während der Behandlungszeit, während der Therapiezeit immer wieder Karten von Schülern bekommen oder auch mal von der ganzen Schule an sich. Und es war eigentlich für mich dann eine logische Schlussfolgerung, dass ich die Schüler auch mal besuche. Es war unterschiedlich. Manche Kinder haben ja einfach dann die Krebsgeschichten ihrer Omas und so weiter erzählt, natürlich auch die mit Todesfall. Manche hatten auch konkret einfach eine Frage, warum jetzt meine Haare weg sind. Manche haben sich eigentlich auch gar nicht geäußert. Also ich glaube, das war so die normale Bandbreite an kindlichen Reaktionen. Ich habe das damals auch nicht ausgedehnt. Also als die Kinder keine Frage mehr hatten, dann habe ich mich dann auch wieder verabschiedet. Also ich wollte denen ja auch keine Angst machen. Ich wollte ihnen eigentlich eher Mut machen und zeigen, die Frau Holl gibt's noch. Die Frau Holl kommt auch total gerne wieder zu ihnen. Es geht einfach gerade noch nicht.
Hm. Aber so wie du erzählt hast, bist du ja dann relativ schnell auch wieder in dein Berufsleben eingestiegen. War das denn so, dass du versucht hast, nach deiner Akuttherapie dein altes Leben wie gewohnt weiterzuleben?
Das ist eine mega spannende Frage, die ich mir, je länger jetzt die Zeit zurückliegt, auch schon ein paar Mal gestellt habe. Also ich bin danach, ohne großartig zu überlegen, wieder in mein Lehrerleben zurück. Ich war davor ja auch schon Autorin von Ratgebern, das habe ich auch weitergemacht. Habe ich auch irgendwie beides nie in Frage gestellt. War für mich auch klar, dass ich das weitermache. Ich habe sogar während der Akuttherapie noch ein Manuskript damals irgendwie fertiggestellt. Rückblickend wurde das dann nicht veröffentlicht, aber es war irgendwie gut, ich hatte was zu tun, sage ich mal. Also war wirklich für mich eigentlich, nicht eigentlich, sondern es war gut. Ja, ich bin wieder ins alte Leben zurück, aber während der Akuttherapie habe ich ja begonnen, dann bei den Kurvenkratzern einen Krebsblock zu starten. Und dann kam noch dazu, dass ich mit einem anderen Betroffenen eine Selbsthilfegruppe gegründet habe. Also ich bin in mein altes Leben zurück, habe aber in das alte Leben neue Dinge integriert, die irgendwie durch den Krebs entstanden sind. Und war dann ziemlich schnell, sag ich mal, wirklich auch wieder in einem sehr, sehr vollen Leben zurück. Was ich glaube, in dem Moment gebraucht habe, beziehungsweise für mich inzwischen ein bisschen so sehe, als ich glaube, ich wollte sehr schnell sehr viel wieder machen können. Vielleicht tatsächlich vor dem Hintergrund, den ich mir jetzt erst eingestehe, falls der Krebs zurückkommt.
Lass uns mal die Dinge, die du eben erzählt hast, ein bisschen aufdröseln. Du hast einmal Kurvenkratzer erwähnt. Was ist das?
Das ist eine Plattform im Internet, eine Organisation aus Österreich, die sich eben für Aufklärung, Krebsaufklärung einsetzen, die Patientinnenstimme sehr laut machen. Schaut gerne mal bei Kurvenkratzer vorbei. Und die haben eben auch einen Bloggerbereich, der jetzt von Influencer, so eine Untergruppierung noch geleitet wird, in Anführungszeichen. Da kann man sich kostenfrei und praktisch so wie in so einem Baukastensystem ruckzuck einen Blog einrichten.
Ich glaube, ich habe schon mal irgendwas vom Kurvenkratzer-Magazin gehört, kann das sein?
Genau, genau. Gibt super coole Texte von denen, die haben auch einen Podcast. Liebe Lena, liebe Martina, ich grüße euch. Ihr seid mega. Und ich bin während dieser Chemozeit, ich war einfach allein. Es gab damals ja nichts. Es war Corona. Ich konnte nicht raus. Ich konnte mich nicht austauschen. und habe im Internet gesurft, war natürlich dann irgendwie auch auf Instagram in dieser Krebsbubble und bin, rückblickend war es ein Wink des Schicksals, ich bin bei dieser Kurvenkratzer-Seite hängen geblieben, weil ich die so von der Aufmachung her so cool fand. Ich wage zu behaupten, die kam mir mit ihrer ironisch flapsigen, aber durchaus sehr ernsten und kritischen Art total entgegen. Und ich hatte das Gefühl, also ich habe einen Wink von einer außenstehenden Person bekommen, die meinte, du kannst doch so gut schreiben, schreib doch auch über die Krankheit, weil ich war so an einem Punkt im Sinne von, ich bin allein, ich weiß nicht, wie ich meine Gedanken sortieren soll. Und die meinte dann, schreib doch über den Krebs. Habe ich zunächst abgetan. Ich dachte, nee, ich schreibe doch nicht über Krebs, der nervt mich. Kann ich jetzt mit über 100 Texten auf dem Blog tatsächlich selber nur noch drüber lachen. Aber in dem Moment sind mir die Kurvenkratzer reingeflattert und ich habe diesen Blog eingerichtet und dachte tatsächlich, ich schreibe hier jetzt 3-4 Texte über die schlimme Chemo und Corona und überhaupt und dann ist fertig. Und das hat mir eben bei diesem Blog zugesagt, weil es eben so ein, ich kann den Ruckzuck eigentlich wieder offline stellen, der kostet mich nichts außer Zeit und es ist einfach keine eigene Homepage, die ich pflegen muss. Also der liegt da einfach neben anderen Krebsblogger-Blogs und genau.
Und hat dir das geholfen, das darüber schreiben? Also hast du das Gefühl gehabt, dass du deine Gedanken dann irgendwie ja besser sortieren konntest?
Hat mir megamäßig geholfen, hilft mir weiterhin. Schreiben ist für mich sowieso seelenheil schon davor gewesen. Also ich liebe Schreiben. Tatsächlich egal, ob ich in meinen fachlichen Büchern über Unterrichtsmethoden schreibe oder ob ich persönlich auf Instagram oder auf meinem Blog über mich schreibe. Seelen ist für mich zu mir kommen, ankommen, aber auch rauskommen. Für mich ist Schreiben wirklich ein Teil meiner Therapie gewesen. Und ich wage zu behaupten, ich kam recht gut durch die Therapie, sehr viel auch durch das Schreiben auf meinem Blog, weil ziemlich schnell dann einfach auch wurde das so ein bisschen interaktiv, nee, wie nennt man das? Ziemlich schnell habe ich dann eben auch Nachrichten von anderen Leuten bekommen, die logischerweise auch während Corona allein waren. Und ich habe gemerkt, dass ich mit dem Schreiben mir was Gute, aber tatsächlich dadurch auch noch andere Menschen erreiche und denen auch ein Stück weit was Gutes tue. Von daher war für mich Schreiben neben Bewegung wirklich mein drittes Therapiestandbein oder wie auch immer.
Du hast auch vorhin gesagt, du hast Ratgeber geschrieben. Hat das auch irgendwie einen Krebsbezug oder ist das bezogen auf deine Arbeit als Lehrerin?
Genau, nee, ich war als, ich habe viele Ratgeber so zum Unterricht, Unterrichtsmethoden und so weiter. Also hatte nichts mit Krebs zu tun. Ich hatte da absolut nichts mit Krebs oder sonstigen Gesundheitsthemen davor zu tun. Das war rein pädagogisch.
Wow, aber das heißt, vorher wusstest du also auch schon, dass Schreiben deine Medizin ist.
Genau, das wollte ich sagen. Also auch das kann ich jetzt erst so genauer benennen. Natürlich war Schreiben davor für mich, es macht mir Spaß und ich hatte ein Thema und ich habe sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne geschrieben. Aber durch diesen Blog, wo ich dann auch eben über mich geschrieben habe, wurde mir auch erst klar, dass das wahrscheinlich davor auch schon ein Stück weit Hilfe war, ruhig zu werden oder zu mir zu kommen, selbst wenn ich über ein Sachthema schreibe.
Ja, spannend. Du hast eben auch erzählt, dass du eine Selbsthilfegruppe gegründet hast. Und das hast du, glaube ich, nicht alleine gemacht, sondern da hast du noch jemanden mit ins Boot geholt, oder?
Ja, eigentlich wurde ich da so ein bisschen ins Boot geholt. Also so unverhofft, wie ich zu diesem Blog kam, kam ich eigentlich auch zur Selbsthilfegruppe. Also ich wohne in einem Schwarzwaldstädtchen und da war es, da kam mal ein Artikel über die Krebspatientin Frau Holl. Und ausgehend von diesem hat sich bei mir eine Dame von der Frauenselbsthilfe gemeldet, die hier zwei Dörfer weiter eine Selbsthilfegruppe hatte, deren Teilnehmerschaft aber 60 plus war. Und sie rief mich an, ob ich nicht Lust hätte, einfach eine Gruppe für jüngere Personen irgendwie zu gründen. Ich meinte dann, Selbsthilfe, ich setze mich nicht in Kreis und wein mit Leuten und nee, mache ich nicht. Also Selbsthilfe finde ich doof, war damals meine Antwort. Wie es dann schlussendlich dazu kam, dass diese Dame dann doch ein paar Wochen später mit einem anderen Krebspatienten aus ihrer Gegend bei mir saß, weiß ich nicht mehr richtig, aber es war so eine glückliche Fügung wie dieser Blog. Ich habe dann irgendwie gedacht, ach komm, es kann ja nicht schaden, mal mit der Dame zu sprechen. Und dann haben wir hier auf der Terrasse gesessen zu Corona-Zeiten und eben darüber gesprochen. Und ich meinte dann damals, also der andere Patient ist der Markus. Hallo Markus, ich grüße dich. Der hatte einen Hirntumor und spannenderweise 2 Tage vor mir selbes Jahr geboren. Und wir hatten dann irgendwie plötzlich den Plan, Mensch, ja, das versuchen wir. Wir versuchen einfach jüngere Leute anzusprechen. Und ich sagte dann damals, ja, ich fange da jetzt einfach mal mit an. Ich kann ja auch jederzeit wieder aufhören. Mittlerweile sind wir seit 2021 dabei. Ich möchte die Selbsthilfegruppe auf keinen Fall mehr hergeben. Wir haben dann auch durch eine glückliche Fügung zu Jung und Krebs e.V. in Freiburg gefunden, vom Carsten Witte gegründeter Verein, und haben uns jetzt sozusagen als eine dritte Gruppe auch dem Verein dann damals angeschlossen. Und ja, wir treffen uns alle 4 Wochen, und es gibt auch hier im Schwarzwald auf dem Land viele jüngere Menschen, die diese Krebsdiagnose erhalten. Hm.
Wollte ich gerade fragen, das ist jetzt nicht nur Brustkrebs, weil wenn dein Partner, mit dem du das zusammen machst, ja einen Gehirntumor hatte, sind da grundsätzlich junge Menschen mit einer Krebsdiagnose mit dabei?
Genau, Jung und Krebs ist grundsätzlich für Menschen mit allen Diagnosen. Mhm. Das fand ich damals auch irgendwie ganz charmant, dass eben Markus als Mann, ich als Frau, dass wir dann auch einfach beide Personengruppen ansprechen. Und tatsächlich war damals auch der erste, die erste Person, die sich uns angeschlossen hat, wirklich auch ein Mann. Also ich kann hier mit dem Vorurteil auch gleich aufräumen, dass da eher Frauen offener sind, können wir jetzt tatsächlich nicht bestätigen.
Hm. Finde ich auch sehr spannend, weil ich höre auch immer das, was du jetzt hier gerade gesagt hast, was so ein gängiges Vorurteil ist, dass Männer ja sich eher solche Dinge mit sich selber ausmachen. Finde ich total schön. Also ich verlinke das auf jeden Fall auch in den Shownotes. Vielleicht hören uns ja auch Männer zu, ja, die darauf warten, dass sie irgendwie was Passendes finden. Also das finde ich ganz großartig. Du hast außerdem gesagt, oder das habe ich zumindest recherchiert, dass du ja auch Annette fragt, hast. Sagt man das so, hast? Naja, zumindest zumindest führst du also auch Interviews. Erzähl doch mal was darüber.
Ja, auch da, das kam auch irgendwie zufällig noch in mein Leben. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der irgendwie immer wieder so Dinge vom Universum zugeworfen bekommt. Und seit dem Krebs greife ich auch tatsächlich viel, viel mehr zu und nehme die einfach an. Zu Annette fragt kam ich irgendwie spontan. Mich hat eine andere Bloggerin, die liebe Kirsten, damals hieß ihr Blog irgendwie noch Herzwiese, die hat mich irgendwie kontaktiert, ob wir nicht mal gegenseitig auf unseren Blogs einen Gastartikel schreiben möchten. Sie bei mir, ich bei ihr. Und irgendwie entstand dann bei mir die Idee, ein Artikel da irgendwie auf ihrer Seite finde ich ein bisschen, also so ein Lobhudeln über mich selbst finde ich irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, dann habe ich ihr irgendwie vorgeschlagen, wie wäre das denn, wenn du mir Fragen stellst und ich dir? Fand sie cool, und dann habe ich eben, es gibt eben ein Interview von mir, von ihr über mich, bei ihr auf dem Blog und von ihr bei mir, und dann entstand bei mir daraus irgendwie die Idee, hey, eigentlich ist es ja cool, ich könnte das ja auch mit anderen machen, weil ich eben immer mehr dieser Blog, durch den Blog tatsächlich immer mehr Nachrichten auch bekommen habe, immer mehr Leute mir auch einfach ihre Geschichte erzählt haben oder natürlich auch durch die Selbsthilfe und ich dann 1, 2, 3 angefragt habe. Ich habe dann auch damals meinen Bestrahlungsarzt angefragt und dachte auch da, naja, nach 4 Interviews bist du fertig, aber inzwischen sind es irgendwie über 40 und ich freue mich, dass so viele Menschen mir wirklich ihre Geschichte erzählen, so wie ich jetzt dir meine erzählen darf, freue ich mich, dass mir andere ihre Geschichte erzählen. Weil auch wenn ich jetzt gerade selber wieder denke, oh Gott, was redest du hier für ein Zeug, interessiert es jemand? Ich bin mir sicher, irgendeine Person da draußen wird sich in irgendwas wiederfinden, was ich gerade erzähle. Und ich glaube, so ist es auch bei diesen Annette-Fragt-Interviews.
Ja, ganz großartig. Das ist auch meine Erfahrung, dass das Menschen hilft, das zu lesen oder zu hören oder zu erfahren, wie andere mit einer schweren Diagnose umgehen und wie sich das Leben daraus weiterentwickelt. Weil bei den wenigsten ist es so, dass sie nach so einer Krebsdiagnose ihr altes Leben wieder genauso leben können wie vorher. Und schau, was sich bei dir alles daraus entwickelt hat. Das ist ja unglaublich.
Ja, ist es. Also ich weiß auch gar nicht, ob es durch den Krebs ist oder ob ich einfach ein bisschen einen anderen Blick auf mich, auf die Menschen, auf das Leben habe oder ob ich kann es nicht benennen, aber natürlich hat sich vieles verschoben, vieles verändert. Und ich finde es aber auch durchaus schön, wenn eine Person für sich sagt, nee, ich möchte so gut wie möglich wieder in meinem alten Leben ankommen. Diese Geschichten finde ich genauso spannend und wunderschön. Ich tue mich schwer mit diesem Krebs als Chance. Also ich finde Krebs schrecklich. Ich hätte diesen Krebs nicht gebraucht. Ich kann für mich jetzt einfach nur sagen, ich versuche, was daraus zu machen. Aber der Krebs war absolut nicht die Chance für mich, Bloggerin oder eine Selbsthilfegruppe-Leiterin zu werden. Ich glaube, ich hätte auch noch andere Dinge des Universums angenommen. Ich hätte ihn nicht gebraucht. Also das ist mir wirklich wichtig, das hier noch zu sagen, weil ich nicht dieses Krebs als Chance, da werde ich wirklich wütend.
Naja, ich meine, das ist jetzt deine Geschichte und daraus hat sich Neues ergeben. Das kann ja immer passieren. Also vielleicht ist man einfach nur ein bisschen sensitiver für Dinge, die einem so das Universum zuwirft. Also ja, aber vielleicht, wer weiß, was sich entwickelt hätte, hättest du diese Krebserkrankung nicht gekriegt. Vielleicht wärst du auch nicht einfach nur in Anführungszeichen Lehrerin und Mama geblieben, sondern hättest noch viele ganz andere Dinge gemacht.
Genau, was ich aber auf jeden Fall schon so durch diesen Krebs oder ich glaube, ich habe ein Problem mit diesem Krebs als Chance. Wenn ich den Krebs definiere als einfach eine Herausforderung, die ich durchlaufen musste, dann kann ich damit total gut umgehen und ich habe aus dieser Herausforderung natürlich was kapiert. Also ich habe kapiert, wenn das Universum mir was zuwirft, einfach zuzugreifen, weil ich gesehen habe, im schlimmsten Fall passiert was Blödes und ich muss einfach einen anderen Weg gehen. Sprich, wenn das mit dem Blog nichts geworden wäre, dann hätte ich ihn offline gestellt. Ich habe damals, beim Schreiben von zwei Manuskripten, dann habe ich den Redakteuren einfach gesagt, ich habe jetzt Krebs, ich kann gerade nicht weiterschreiben. Da hat mich keiner aus dem Vertrag genommen, es hat keiner geschimpft, es haben mir alle nur gute Besserung gewünscht. Also ich habe so durch diesen Krebs einfach kapiert, ich bin ersetzbar und was gut ist, dass ich ersetzbar bin. Und wie soll ich sagen, ich zweifle irgendwie weniger. Also ich glaube, diese Herausforderung hat mir vor allem das so mitgegeben. Vielleicht wäre ich trotzdem Bloggerin geworden. Ich würde aber noch mehr in diesem hängen, oh Gott, mache ich es gut? Oh Gott, mache ich es richtig? Oh Gott, sind diese Annette fragt Interviews alle gut? Oh Gott, erzähle ich hier im Podcast jetzt gerade das Richtige? Erzähle ich das Falsche? Das habe ich so ein Stück weit abgelegt. Ich mache das so, wie ich es jetzt gerade kann oder jetzt gerade für richtig halte. Ich glaube, das hat mir definitiv diese Herausforderung gezeigt, dass ich mit einer Sache umgehen kann und davor absolut nicht gewusst habe, dass ich das kann.
Das heißt, du hast so ein bisschen deinen Perfektionismus abgelegt. Ja, ich meine, wir sind oft ja immer so hart mit uns selber. Das hört sich ein bisschen so an, als könntest du ein bisschen gelassener mit dir umgehen.
Definitiv, definitiv. Also wenn ich was gelernt habe, dann wirklich Selbstliebe. Zu akzeptieren, so wie ich jetzt im Moment bin, bin ich richtig, bin ich gut. Und so wie ich jetzt den Text abgebe, ist er gut. Ich werde trotzdem morgen einen Fehler finden. Macht nichts. Jetzt gerade ist er gut. Das habe ich definitiv kapiert. Also dieses Mut zu mir, Mut zum Leben, Mut einfach auch zum Ja. Also gerade habe ich auch beruflich so ein bisschen eine Veränderung noch vor mir. Ich gehe so ein bisschen in die Lehrerfortbildung und ich weiß genau, da hätte ich früher gesagt, oh nee, kann ich das und bin ich da jetzt und sind die anderen nicht besser? Und jetzt denke ich, ich probiere es einfach aus und wenn niemand in meine Veranstaltung kommt, dann ist es okay, dann ist es ja auch eine Rückmeldung. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann weiß ich nicht, ob es gut ist.
Ja. Ich glaube, da so lebt man irgendwie freier, ne? Wenn man sich nicht selber so eine starren Grenzen setzt und ständig an sich selber zweifelt. Ich glaube, das kennt ja auch jeder von sich selbst. So eine Phasen haben wir mal im Leben, ne? Wo wir denken, oh mein Gott, bin ich gut genug? Und ja, aber es einfach machen, finde ich ganz, ganz großartig. Ich finde allerdings, es hört sich so an, als hättest du jetzt wieder einen sehr, sehr bewegten Alltag. Ist das so?
Ja, ich habe einen sehr bewegten Alltag. Ich freue mich auch, dass ich so einen bewegten Alltag haben kann und dass ich den auch kräftemäßig wirklich wuppe. Ich muss aber definitiv sagen, dass es wird ja immer gepredigt, wenn man so schwer krank war und ich bin ja auch wirklich noch in der Antihormontherapie, sei achtsam, mach Pausen, denk an dich. Es ist nicht so, dass die Frau Holl nur rumwuselt. Also was ich definitiv habe, ist mehr so dieser reflektierte Drüberblick. Also ich bemerke mittlerweile, wenn ich wieder zu sehr wusle oder wenn es mir zu viel wird oder wenn ich tatsächlich diese Watte im Kopf Tage habe, ich gestehe mir dann einfach ein Nein zu oder ich sage Termine ab. Also ich bin sicherlich immer noch sehr schnell unterwegs, aber ich bin es mit einem wohlwollenderen Blick tatsächlich auf mich und auch mit einem egoistischeren Blick auf die Familie bezogen. Also ich ziehe mich dann raus oder ich mache nicht wie früher, könnte ich jetzt bitte gehen, sondern ich sage, ich gehe jetzt raus. Also wie gesagt, ich bin in einem bewegten Leben, aber ich beschäftige mich seitdem sehr viel so mit Mindset und ich gehe auch zur Psychotherapie und ich bin da achtsamer, auch wenn viele andere natürlich sehen, wow, die hat ein schnelles Leben, die macht ja noch mehr und noch mehr. Für mich passt es so, ich passe aber auch mehr auf mich auf.
Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also oft ist es ja so, dass die Menschen so gewöhnt sind, dass man funktioniert und zwar in dem Tempo, in dem man, ja, in dem man das immer gemacht hat. Aber jetzt sagst du ja selber, gehst du anders mit dir um? War das so, dass deine Familie und vielleicht auch deine Freunde gesagt haben, oh, gut, dass sie das so macht, oder bist du da manchmal auch ein bisschen angeeckt mit?
Ich glaube, das größte Problem damit hatte eigentlich ich. Also mein Mann nickt es einfach ab oder er sagt, ja, hättest du schon früher machen können. Also das größte Problem mit dieser Veränderung oder mit diesem Zugestehen des Neins oder Ichs oder Ego hatte wohl ich. Also ich entschuldige mich häufig, oh, ihr Kinder, ich mache jetzt XY. Und die Kinder sagen, ja, mach doch. Wo ich vielleicht tatsächlich, also ich würde es jetzt nicht Anecken nennen, aber ich denke schon, dass manche so um mich rum so denken, hä? Jetzt ist sie das und das und jetzt bloggt sie noch und jetzt hier Selbsthilfe und warum redet sie immer von ihrem Krebs und überhaupt, was macht sie denn? Das kann sein, dass ich damit vielleicht ein bisschen seltsam angeschaut werde, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ein Learning aus der Zeit. Das ist mir eigentlich relativ egal. Wer sich dafür interessiert, der kann mir folgen oder der kann meine Interviews lesen und wer das nicht möchte, der muss es nicht. Vielleicht ecke ich da ein bisschen an, aber so in meinem familiären Umfeld, nö.
Dieses Nein sagen oder dieses ich nehme mir jetzt bewusst Zeit für mich, das ist eher was gewesen, was du für dich erst ja überwinden musstest, als dass deine Familie sagt, kannst du dich mal mehr um uns kümmern und weniger um dich selber. Also so eine Sprüche kommen bei dir nicht.
Nee, die kommen überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, es ist da auch so, wie ich vorher sagte, dass ich da einen anderen Blick jetzt habe. Also ich habe schon immer sehr viel Sport gemacht und habe mir schon immer rausgenommen, im Urlaub oder sonst wo schwimmen zu gehen, joggen zu gehen, das alleine für mich zu machen, schon immer. Aber ich habe es früher immer ein Stück weit mit einem schlechten Gewissen gemacht. Oh, ich könnte jetzt ja aber auch oder oh, ich schleiche mich jetzt mal hier heimlich raus oder ich kam heim und habe dann sofort gesagt, ich war jetzt joggen, aber jetzt mache ich dann sofort die Wäsche. Das habe ich so abgelegt. Ich gehe jetzt joggen und freue mich, dass ich joggen gehe. Punkt.
Ja, also du lebst auch mehr in dem Moment und ja, machst dir nicht schon vorher irgendwie Gedanken über Dinge, die noch gar nicht da sind.
Ich versuche es zumindest und ich werde definitiv auch besser darin. Und was ich total merke, ist, dass ich diese Sprüche meinen Kindern, den Großen, jetzt ständig um die Ohren haue. Wenn die mit ihren Teenie-Sorgen kommen und, oh Gott, die Welt ist schlecht und ich kann das nicht und ich kann das nicht und das ist blöd, dass ich dann tatsächlich den Kindern jetzt versuche, rückzumelden. Schau doch erstmal konkret, was du jetzt gerade tun kannst und was übermorgen ist, schauen wir dann übermorgen. Also ich habe auch hier wieder einfach mehr diesen Drüberblick, was nicht heißt, dass ich trotzdem hier mal im Mitleid versinke und alles schrecklich finde, aber und auch dieses im Moment leben, das hört sich immer so großartig an. Mein Mann würde sicherlich auch lachen, wenn er jetzt hört, dass du sagst, ich lebe im Moment. Ich lebe oft auch nicht im Moment, aber ich bin mir des Moments mehr bewusst, sage ich mal.
Ja, großartig. Ich finde es irgendwie sehr interessant, dass wirklich viele Frauen, mit denen ich so spreche, die gleichen Dinge in dieser schweren Zeit gelernt haben. Also, weißt du, ich frage mich immer, warum man nicht vorher schon so lebt. Aber tatsächlich ist der Alltag oft so stressig und überrollt ein, dass man manchmal so wachgerüttelt werden muss.
Ja, ich finde es auch mega traurig. Also ich habe immer wieder schon mal gedacht, es wäre manchmal gut, man könnte so einen Tag so eine Herausforderung erleben müssen. Ich wünsche niemanden Krebs, ich wünsche niemanden Todesfall. Also stopp, absolut nicht. Aber manchmal wäre so ein Dämpfer ganz gut. Aber ich finde, dass wir, die wir sowas erlebt haben, eben indem wir jetzt im Umgang mit anderen vielleicht ein bisschen anders sind oder ich merke es tatsächlich auch bei mir im Umgang mit den Schülern, dass ich mehr dieses Thema Glück oder mehr dieses Thema Selbstliebe da wirklich ein Stück weit mehr schon reingebe. Also vielleicht können wir ja durch unsere Geschichten wirklich eine andere Herangehensweise anderen ein bisschen näher bringen. Ich meine, erleben muss es leider jeder selbst, aber vielleicht kann man sich auch ein bisschen was abschauen, bevor man überhaupt in so eine Situation kommen muss, weil die braucht keiner.
Ja, ja. Voll schön. Also ich danke dir auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast. Also du am Anfang gesagt hast, deine Krebsgeschichte ist gar nicht so besonders, ja, aber es ist doch jedes Mal so schön zu hören, wie Menschen nach so einer schweren Zeit doch zufrieden leben können. Ich finde, das macht so Mut und gibt Kraft. Also ganz großartig.
Dankeschön.
Annette, gibt es etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich gebe uns allen mit auf den Weg, dass wir die Menschen um uns herum mit mehr Wohlwollen betrachten. Also ein Riesen-Learning für mich ist wirklich erkannt zu haben, dass jede Person da draußen ihr Päckchen zu tragen hat. Ich weiß nicht, warum die Dame da draußen eine Glatze hat. Ich weiß nicht, warum die Dame da draußen Übergewicht hat. Ich weiß nicht, ob es von einem Medikament kommt. Ich weiß nicht, ob es von einer Diagnose kommt. Ich weiß nicht, ob sie eine Jogginghose trägt, weil sie wundgescheuert ist und XY. Ich habe total kapiert, jeder hat ein Päckchen zu tragen und hinter jedem Menschen steckt wirklich eine Geschichte, die teilweise wirklich gruselig, schrecklich ist. Und ja, ich wünsche mir einfach einen wohlwollenderen Umgang und weniger ein Urteilen, bevor wir überhaupt irgendetwas über den anderen wissen. Ja, das ist mir mega wichtig, also das hier irgendwie so zu sagen.
Ja. Ja, also bin ich absolut bei dir, finde ich auch ganz wichtig. Und ich glaube, wir könnten auch eine bessere Welt haben, wenn wir selber erstmal abwarten und ja, nicht gleich vorschnell uns eine Meinung bilden.
Ja, absolut.
Liebe Annette, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, für deine Worte und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön. Ich bedanke mich bei dir, dass ich hier diese Worte teilen konnte.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schön-und-stark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.